Hallo und herzlich willkommen zum Donnerstag-Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über eine der faszinierendsten Frauen von Korea sprechen, und zwar über die Königin Seondeok von Silla. Diese Episode ist Teil der K-Bytes, einer eigenen Kategorie von mir, wo ich in kurzen Episoden Geschichten rund um Korea vorstelle. Weitere Folgen, die ich unter K-Bytes aufgenommen habe, findest du auch in den Shownotes. Ich wollte schon wirklich lange über diese koreanische Persönlichkeit sprechen, denn der Inhalt der heutigen Folge erfährst du in keinem deutschen Geschichtsunterricht und ich finde, diese Lücke müssen wir unbedingt füllen. Heute möchte ich mit dir deswegen über die Königin Seondeok von Silla sprechen. Silla bildete zusammen mit Goguryeo und Baekje eins der drei Königreiche Koreas. Vielleicht hast du schon mal von dem Werk Samguk-sagi gehört, also die Geschichte der drei Königreiche Koreas. Falls nicht, empfehle ich dir, das unbedingt zu googeln. Es ist unglaublich spannend. Und Königin Seondeok war die erste weibliche Herrscherin von dem Königreich Silla und die zweite weibliche Monarchin, die in der ostasiatischen Geschichte überhaupt schriftlich erfasst wurde. Sie regierte relativ kurz, finde ich, also 15 Jahre, von 632 bis 647 und starb mit nur leider 37 Jahren. Was macht sie denn so besonders und warum finde ich sie so faszinierend? Ja, ich glaube, diese Faszination stammt aus meiner Kindheit. Und zwar habe ich so viele Legenden über sie gehört. Und es gibt wirklich sehr viele Legenden über die Königin Seondeok. Und eins davon ist mir ganz, ganz gut in Erinnerung geblieben. Das hat mir meine Mutter immer so erzählt, als ich ein Kind war, weil ich fand diese Legende aus irgendeinem Grund wirklich super schön. Sie hat, also die junge Prinzessin, hat das Bild von Pfingstrosen gesehen und hat sich dann Gedanken gemacht, die sich eigentlich so ein kleines Kind, eine kleine Prinzessin gar nicht machen kann. Also als Seondeok, als Prinzessin, das Bild von Pfingstrosen gesehen hat, dass der chinesische Kaiser ihren Vater, den Königin Jinpyong, zusammen mit Blumensamen geschickt hat, ist das Erste, was sie dann gesagt hat, dass die Blumen, wenn ihr Vater die Samen einpflanzt, keinen Duft haben werden. Und der Grund dafür sei, weil auf dem Bild, was mitgeschickt wurde, keine Insekten wie Schmetterlinge oder Bienen zu sehen sind, die normalerweise vom Blumen angezogen würden. Und egal, ob es sich um eine ausgeschmückte Legende handelt oder eine wahre Begebenheit ist, finde ich, dass diese Geschichte zeigt, dass die Königin Seondeok seit ihrer Kindheit als relativ klug und weise betrachtet wird oder halt, dass man sie eben so darstellen wollte, als sei sie eben klüger als ihre Altersgenossen. Und ihr fragt euch aber trotzdem bestimmt jetzt, wie wurde diese Frau oder wie wurde sie als Frau überhaupt die Herrscherin, die Königin in einer von Männern dominierten Welt? Ja, obwohl Silla und Goguryeo für Frauen, was jetzt Frauenrechte damals betraf, viel besser war als die Joseon-Ära in Korea, wurden trotzdem in Silla männliche Erben immer noch vorgezogen, also immer noch vor weiblichen Erbinnen. Und die Gesellschaft in Silla war zwar relativ in Anführungsstrichen gut zu Frauen, denn das konfuzianische Modell, wo die Frauen eher eine untergeordnete Rolle in der Familie zugeordnet wurden, das spielte noch nicht so eine große Rolle. Und die Frauen hatten in Silla so Einfluss als Ratgeberin, als die Witwe eines Königs oder Regentin für ihren minderjährigen Sohn, wenn zum Beispiel der König verstorben war und er einen minderjährigen Sohn hinterlassen hat, der noch nicht selbst regieren konnte, dann regierte eben die Mutter anstatt ihres Sohnes. Aber so als Königin, als alleinige Herrscherin, dazu wurde noch keine Frau berufen. Und einer der Gründe, neben der Klugheit natürlich der jungen Königin Seondeok, war bestimmt, dass ihr Vater, der König Jinpyong, keinen offiziellen männlichen Nachkommen hatte. Also ich habe in verschiedenen Büchern, weil das ist ja quasi eins meiner Fokusse in Korea, denn ich habe verschiedene Bücher und auch Zeitschriften gelesen, dass Historiker sagen, wird gemunkelt, dass der König Jinpyong einen Sohn hatte mit der zweiten Königin, der aber unter mysteriösen Umständen starb. Aber das ist halt nur so, eine Spekulation halt. Aber offiziell hatte er eben nur drei Töchter. Und zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, hatte Silla ein System, das den aristokratischen oder adeligen Rang festlegte. Das kann man im Grunde als eine Art von Kaste oder Kastensystem beschreiben, weil dieses System einfach alles festlegte, von der Kleidung, also was man tragen kann, Heirat, bis zu was für einem Status man aufsteigen kann und was man besitzen darf. Und ja, dieses System lässt sich auf Deutsch mit Knochenrangsystem übersetzen. Und ich finde, auf Englisch klingt das irgendwie weniger martialisch. Auf Englisch heißt das Bone Rank System, also Golpumjedo auf Koreanisch. Und ja, das beinhaltet im Grunde so drei Kategorien. Die erste Kategorie ist Songul, die zweite Kategorie ist Chingul und die dritte ist Dupum. Ja, Königin oder Königin konnte halt erstmal nur jemand werden, der zur Gruppe der Songul gehörte. Und später wurde dieser Rang halt abgeschafft und auch die, die zu dieser Gruppe der Chingul gehörten, konnten König werden. Also Chingul war die Gruppe, die jede hohe Position wie Minister oder Beamte erreichen kann. Und unter dieser Kategorie Dupum versammelten sich dann verschiedene Ränge. Also nicht nur ein Rang, sondern verschiedene untere Ränge, wenn man so will, die wiederum nur zu einer bestimmten Art von Status sich erheben oder erreichen konnten. Und ja, essentiell ist es halt so ein Kastensystem, ne? Und ja, da es keinen Nachfolger gab, keinen männlichen Thronfolger gab, der diesen Vorgaben entsprach, also der zu diesen Songul gehörte, wollte der König Jinping zuerst seinen Schwiegersohn Kim Yongsu, dem Mann der Prinzessin Chongmyung, also der Schwester von der späteren Königin, den Mann wollte er dann eben zum König krönen. Und ja, die bestmögliche Lösung war das halt zu der Zeit einfach, weil die Nachkommen der Prinzessin Chongmyung eben trotzdem königliches Blut haben würden. Und die spätere Königin Sunduk überzeugte ihren Vater aber, dass auch sie eine Anwärterin auf den Thron sei. Und sie wurde dann schließlich 632 zur Königin gekrönt. Ja, also wie war denn so die Herrschaft der Königin? Wie ihr euch ausmalen könnt, war die Herrschaft von Königin Sunduk keine komplett friedliche. Es gab relativ ja, viele, die ja ihrer Herrschaft abgeneigt waren. Und es kam auch immer wieder zu Kämpfen mit den anderen koreanischen Königreichen. Und ja, sie hatte auch eine sehr angespannte Beziehung zum chinesischen Kaiser, weil der zunächst nicht anerkennen wollte, dass eine Frau regieren kann. Aber ja, was passierte sonst in der, während ihrer Herrschaft? Da bekam der Buddhismus und die buddhistische Architektur sowie Tempel, Statuen und Pagoden eine unglaublich große Unterstützung, großen Schub. Und eins der wichtigsten Tempel, die während ihrer Regierungszeit gebaut wurden, war der Tempel Fangyungsa. Und die Pagode soll zwischen 60 bis 80 Meter hoch sein, gewesen sein. Und das war dann wohl zu der Zeit auch das höchste Gebäude in Ostasien. Und ja, sie hatte noch richtig viele weitere buddhistische Bauten errichten lassen. Also falls ihr auch Interesse am Transkript habt, ich habe auf meiner Homepage thsu.de ein Transkript hochgeladen von dieser Folge und da habe ich auch alle Bauten aufgelistet. Und ja, wenn man bedenkt, dass sie de facto in Anführungsstrichen nur 15 Jahre lang regierte, ist das, was sie bauen ließ oder fertigstellen ließ, ein unglaubliches Vermächtnis. Also geht rüber zu thsu.de und lest euch mal durch, was sie hat alles bauen lassen. Und mein persönlicher Favorit aus all den Monumenten, die Königin Sunduk errichten ließ, ist die Sternwarte Chumseongdae. Ja, also das ist eine Sternwarte, die den Bauern bei der Arbeit helfen sollte und ist auch eins der ältesten Sternwarten in Ostasien. Und diese Sternwarte, also Cheongsonde, steht immer noch in Gyeongju und kann besucht werden, was ich auch getan habe. Es war, glaube ich weiß nicht, 6, 8 Jahre her. Und es ist unbedingt ein Besuch wert. Also fahrt da unbedingt hin, wenn es warm ist. Na, entweder so im frühen Sommer oder halt im Herbst. Es ist unglaublich schön da. Und wenn man dieses Gebäude sieht, es ist ja für unsere Verhältnisse jetzt nicht besonders groß, aber es ist trotzdem imposant, ne? Es, glaub, ich glaube, es ist gar nicht so hoch. 9 Meter müsste es sein. Zwischen 8 bis 10 Meter hoch ist das Ding. Ja, ich meine, wir leben in Zeit der Wolkenkratzer und so. Das ist bestimmt nicht super hoch, aber trotzdem, es hat irgendwie seinen eigenen Charme und es ist, ja, das hat eine tolle Atmosphäre dort. Und ja, unbedingt ein Besuch wert. Allgemein galt die Königin Sondag als dem Volk zugewandt und hatte einen ziemlich guten Ruf, weil zum Beispiel ließ sie im zweiten Jahr ihrer Regentschaft die Steuern für die Bauern, für die ärmeren Leute und kümmerte sich auch gleich nach ihrer Krönung um die Schutzbedürftigen, das heißt Arme und alte Menschen, Witwen und Waisen, und hat dann auch ja, Inspektoren durchs ganze Land schicken lassen, um ihre um das auch durchzusetzen, dass diese Schutzbedürftigen auch entweder die Steuererleichterung bekamen oder halt den Schutz bekamen. Und für mich ist auch ziemlich interessant und aussagekräftig, dass die Gegner, die sie hatte, nicht vom Volk kamen, sondern von der aristokratischen Fraktion, die halt den Machtverlust fürchteten und sie halt als Frau ablehnten. Und nicht zu 100% bewiesen, aber halt ein Grund für Spekulation sind ihre drei angeblichen Ehemänner von der Königin Sondok. Einmal soll sie Kim Jong-chun, der eigentlich später ihre Schwester, die Prinzessin Chongyun, geheiratet hat. Und der zweite Ehemann war jemand, der hieß Ulje, einer der höchsten Beamten am Hof. Und ihr dritter Ehemann soll angeblich einer der Brüder ihres Vaters gewesen sein, also ihr Onkel. Die Familienverhältnisse sind, wenn man es umschreiben kann, nett umschreiben kann, sehr kompliziert. Ja, zum Beispiel war die Prinzessin Chongyun, also die Schwester von der Königin Sondok, vorher mit dem Bruder von Kim Jong-chun verheiratet, der ja mit ihrer Schwester, mit der Königin Sondok zusammen war. Und Kim Jong-chun, der dann eben die Prinzessin Chongyun später heiratete, verließ ja die Königin nur, weil sie keine Kinder, also keine männlichen potenziellen Thronfolger gezeugt haben. Und naja, also wie gesagt, die Familienverhältnisse sind sehr, sehr kompliziert. Aber ihre drei Ehemänner sind auch eher, wie schon vorher gesagt, aus dem Bereich der Spekulation. Denn die Historiker sind halt der Ansicht, dass die Königin Sondok mit Absicht nicht geheiratet hat. Ja, um politische Einflussnahme durch andere Clans oder durch die Adeligen zu umgehen. Und nach ihr wurde ihre Cousine Jindok zur Königin, weil eben die Königin Sondok keine Nachfolger hatte, also weder Töchter noch Söhne. Und auch ihre Cousine, die spätere Königin Jindok, hat nicht geheiratet, wahrscheinlich auch aus den gleichen Gründen, weil sie diese Einflussnahme durch einen anderen Mann, also durch einen anderen Clan, nicht haben wollte. Ich finde das irgendwie so. Ja, ziemlich badass, oder? Und ja, während der Herrschaft von der Königin Sondok gab es zwei große Rebellionen, aus denen Königin Sondok siegreich hervorging. Also die zweite Rebellion, da ging sie posthum siegreich hervor. Die erste Rebellion fand ein Jahr vor ihrer Krönung statt. Da gab es halt schon starke Gegner oder eine Fraktion, tatsächlich auch aus der Fraktion der Adeligen, die einfach nicht wollten, dass eine Frau zur Königin gekrönt wird. Und zwei Offizielle, die eben zu dem Rang der Dupum gehörten, wollten mit anderen Adeligen ihre Ernennung zur Königin stoppen. Da war sie noch Prinzessin, aber sie wurden richtig früh entdeckt und ja, als Rädelsführer wurden die beiden dann hingerichtet. Die zweite Rebellion, die die Königin wohl auch recht persönlich traf, geschah im Jahr 647, ihrem Todesjahr, als einer ihrer sehr engsten Vertrauten, Bidam, einen Coup plante und anführte. Bidam, muss man wissen, war ein Sangdedeng, das heißt der höchste Beamte am Königshofe, direkt nach dem König oder direkt nach der Königin. Und die Rebellion, die er anführte, dauerte ja 10 Tage. Die Königin verstarb aber leider gleich zum Anfang der Kämpfe, weil ihre Gesundheit schon ziemlich schlecht war oder lange schlecht war. Und ich habe mich da so ein bisschen durchgelesen. Es gibt da mehrere Theorien zu dieser Rebellion. Eine Theorie ist, dass eben diese Adeligen, die schon von Anfang an ja gegen eine Frau als Königin waren, auch den Einfluss der Königin stoppen wollten, der immer größer wurde. Und Bidam, der hatte eben die höchste Position nach der Königin inne, der sollte eben ihren Platz einnehmen und König werden. Und ja, zu einem haben sie die Königin Sondok verantwortlich gemacht, dass die Nachbarländer sie nicht ernst nahmen, also Schiller nicht ernst nahmen, weil sie eben von einer Frau regiert wurden und weil die Königin Sondok zum Beispiel den Bauern so viele Steuererleichterungen gab und nebenbei so viele Tempel gebaut hat, die eben Geld ja, verschlungen haben. Und das hat sie eben gestört und eigentlich, das finde ich jetzt so ein bisschen seltsam, Bidam hätte, wenn die Königin Sondok ihre Cousine Chindok nicht zur Nachfolgerin ernannt hätte, sowieso automatisch Chancen auf den Thron gehabt, weil er eben ja die zweithöchste Position im Lande inne hatte. Und deswegen, ja, gibt es eben halt diese andere Theorie, dass Bidam als Sündenbock dafür herhalten musste, weil der andere Vertraute der Königin, Kim Yushin, einer der bekanntesten Generäle Koreas und Wegbereiter zur Vereinigung der drei koreanischen Königreiche, weil Kim Yushin den Einfluss dieser adeligen Fraktion verringern wollte und eine absolute Monarchie errichten wollte. Und da war Bidam als höchster Beamter und sozusagen als Konkurrent von Kim Yushin im Weg. Was für mich, für diese Theorie spricht, ist, dass Bidam Königin Sondok bereits seit ihrer Zeit als Prinzessin immer unterstützt hat und auch quasi ihre Krönung als Königin, als Supporter möglich gemacht hat oder wenigstens unterstützt hat. Und da finde ich es irgendwie unlogisch, dass jemand von seinem Rang, also zweithöchste Position im ganzen Land, dass der irgendwie Last Minute zu einer Rebellion plant, wo die Königin schon selber, ich würde jetzt nicht sagen todkrank, aber wo sie halt schon schwer erkrankt ist und wo halt schon absehbar ist, dass er als zweite Person also direkt hinter der Königin, dass er halt die ganze Macht in den Händen schon hat, de facto, ne? Und ich glaube, wenn er wirklich was gegen die Königin gehabt hätte, hätte er sie erstens von Anfang an nicht unterstützt und zum Zweiten also auch nicht alles riskiert, ne? Also weil am Ende wurden er und seine ganze Familie hingerichtet und ich denke mir so, eigentlich genau wie von Kim Yushin geplant. Denn als Resultat wurde die Rebellion natürlich niedergeschlagen von Kim Yushin zum Beispiel. Und das Resultat war, dass tatsächlich die Macht zentralisiert wurde und dass der Monarch oder die späteren Könige viel, viel mehr Macht hatten und nicht mehr abhängig waren von ja, der adeligen Fraktion. Für mich ist die Königin Sondok eine wirklich unglaublich interessante Persönlichkeit. Ich bin da so ein bisschen biased natürlich, weil ich die Fernsehserie Queen Sondok, also Sondok Jungbang, gesehen habe und da auch ein großer, großer Fan bin. Und natürlich weiß ich, dass so eine Fernsehserie nicht historisch akkurat ist. Aber ich finde, sie ist so eine tolle und interessante Persönlichkeit und Frau, da sie in so einer Zeit, die weitaus verschlossen war als zum Beispiel heute, ihren Weg gegangen ist. Und ja, wenn man von ihrem für unsere heutigen Verhältnisse relativ frühen Tod absieht, wirklich alles erreicht hat, was sie wollte. Ne? Sie schlug ihre männlichen Konkurrenz um den Thron, hatte drei Ehemänner und war ihrer Zeit echt voraus. Und ja, kein Wunder, dass diese Verfilmung, dass die Serie Sondok Jeowang 2009 wirklich alle Rekorde brach. Und ich finde die Serie immer noch voll toll. Also schaut euch das an, wenn ihr könnt. Sucht euch einen Streaming-Service, der koreanische K-Dramas streamt und schaut es euch an. Ist historisch nicht ganz korrekt, natürlich, aber ich finde die Serie irgendwie so super toll und ja, die historische Figur Königin Sondok natürlich auch. Für mich ist sie so eine Art von Inspiration, dass man keinen Prinz Charming braucht, um glücklich zu werden. Ja, ich hoffe, dir hat meine kurze Episode über die Königin Sondok gefallen. Ich mag ja meine K-Bytes-Folgen selber ganz gerne und überlege gerade auch, welches Thema aus der koreanischen Kultur oder Musik ich das nächste Mal behandeln sollte. Hast du Wünsche oder Ideen? Dann melde dich einfach gerne bei mir. Alle Links, wie du mich für Feedback und Wünsche kontaktieren kannst, findest du in den Shownotes, genauso wie Links zu anderen K-Bytes-Episoden. Ich habe unter anderem über Pansori gesprochen. Ja, hab vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!